haben halt hier einen ganz, 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 ganz speziellen Markt. Ne? Und es kam zum Beispiel die Diskussion jetzt im Frühlingscamp auf, kann ich deutschlandweit bewerten? Also könnte ich jetzt ein Haus in Baden-Württemberg bewerten? Und es gibt Kollegen, die sagen, na klar, wir haben ja Daten, Baden-Württemberg schwieriger, sagen wir mal, weiß ich nicht, irgendwo Brandenburg oder so. Und ich bin aber der Meinung, ja, vielleicht, wenn ich die Daten habe, könnte ich was rechnen. Aber diese Würdigung, so passt das wirklich jetzt genau hierhin, ist das realistisch? Das kannst du halt nur, wenn du regional tätig bist. Und dieses Wachstum, auch in der fachlichen Tiefe, braucht man halt, um solche Diskussionen dann mal zu führen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Ja, und ich bin wieder Patrick Bayer. Guten Morgen.
Und bei uns ist der liebe Peter Ache. Du bist Wiederholungstäter und Gast bei uns im Podcast. Wir freuen uns ganz sehr, dass du dir auch zu dieser unchristlichen Zeit die Zeit nimmst, mit uns über ein wichtiges Thema zu sprechen. Doch bevor ich dahin komme, für die wenigen, wirklich wenigen unter unseren Zuhörern, die dich nicht kennen, vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen.
Oh, guten Morgen. Da bin ich jetzt total überrascht. Also erstmal freue ich mich, dass ich bei euch sein kann, liebe Anne, lieber Patrick. Mein Name ist Peter Ache, ist ja schon gehört worden. Ich sitze so ähnlich wie Patrick ziemlich weit im Norden von Deutschland. Ich weiß nicht, Patrick, wie viele Kilometer sind wir auseinander? Irgendwie 200 oder was?
100? Ja, nee, nicht, nee, 150 würde ich sagen. Ne?
Ja, 150. Ja. Ne? Also wir könnten, eigentlich hätten wir auch heute beim Frühstück treffen können. Wobei, ich muss sagen, 8 Uhr ist es heute, am 27.04.2026. Unchristliche Zeit, kann ich dazu nur sagen. Und das deswegen, weil bin ja im Ruhestand seit dem 01.01.2026 und jetzt kommt die Frage, wovon eigentlich? Ja, Ruhestand von meiner Tätigkeit als Leiter der Geschäftsstelle des Obergutachterausschusses in Niedersachsen. Und das war ja verbunden, dieses Amt oder diese Aufgabe mit der Redaktionsleitung für den Immobilienmarktbericht Deutschland, der Gutachterausschüsse. Das habe ich alles gemacht, viele, viele, viele Jahre. Ich weiß ziemlich genau, wie lange, weil als ich anfing mit der Wertermittlung, wurde mein Sohn geboren. 32 Jahre ist er jetzt. Das heißt also, ich habe das Ganze nach meiner Ingenieurstätigkeit im vermessungstechnischen Außendienst in vielen, vielen Katasterämtern über 30 Jahre gemacht und ich habe nicht die Absicht im Moment, auch wenn vielleicht der eine oder andere sagt, oh Mensch, jetzt kann er ja auch mal. Nee, ich habe noch nicht die Absicht aufzuhören. Ich mache im DVW, also in der Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement eine ganze Menge noch und international auf der Weltbühne sozusagen bin ich auch noch unterwegs und das macht mir riesen Spaß. Warum? Weil ich den Immobilienmarkt sehr, sehr bedeutsam finde. Zum einen, ungefähr 280 Milliarden Euro pro Jahr werden da umgesetzt. Aber das sind nur die Verkäufe. Von den Mieten ja gar nicht zu sprechen. Denn wir haben ja mehr als 50% der Bevölkerung sind ja Mieter und Mieterin bei uns in Deutschland. Ja. Und wenn ich manchmal so sehe und beobachte, wie hilflos Politik und Entscheider mit dem Immobilienmarkt umgehen, da muss ich mich schon wundern. Und das ist schon auch sehr bedenklich, finde ich, weil es ja eine große ökonomische und auch eine große soziologische, also gesellschaftliche Bedeutung hat, das Ganze. So, das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt habe ich gleich alles rausgehauen, was mich so bewegt im Moment. Und ich freue mich trotzdem, dass ich bei euch sein kann. Und wir wollen über Bodenrichtwerte sprechen und über das, was die Gutachterausschüsse da eigentlich machen. Und vielleicht kann ich das ein oder andere dazu sagen.
Wir sind schon alle ganz ehrfürchtig still geworden, als du erzählt hast, was du alles machst. Witzig, was uns übrigens verbindet, also uns verbindet ja so viel, ne? Also und aber eins ist, als ich angefangen habe mit diesem Job, ist auch mein Sohn geboren. Deshalb weiß ich auch immer, wie lange ich.
Ach, guck mal an, das ist ja interessant. Ja.
Und wie alt ist der jetzt? Kann ich aber mitmachen?
Der ist jetzt 24 oder wird jetzt 24.
Okay.
Also ich angefangen habe, wurde meine Tochter geboren.
So, guck mal, siehst du?
Also irgendwas. Moment mal eben, halt mal eben. Irgendwas passiert im Vorfeld der bevor man anfängt, Immobilienbewertung zu machen. Irgendwas ist
die
da.
Schwangerschaft. Es ist die Schwangerschaft.
Neugeboren.
Wo du weißt, jetzt muss ich, jetzt muss ich hier raus.
Und davor?
Naja. Okay. Ah. Ja, also normalerweise ist das ja mal Annes Job, aber ich würde auch jetzt mal Anne fragen. Anne, was war denn dein Highlight der Woche?
Oh, das ist aber sehr, sehr nett. Vielen lieben Dank. Also es ist ja der Montag, der 27.04.2026 und ich hatte ein wildes Wochenende hinter mir. Ich habe nämlich am Freitag in Berlin den Mad Award verliehen bekommen und darf jetzt... Ich darf das so sagen, ich gehöre jetzt 2026 zu den Top 30 unter 30 der Immobilienwirtschaft. Und
klasse, herzlichen Glückwunsch, Anne. Dankeschön, aber sag mal, was ist denn das eigentlich?
Mad Award?
Also den verrückt Award oder was?
So in etwa, aber Mad mit M-A-T, das wird ausgeschrieben Most Aspiring Talents der Immobilienwirtschaft, also die 30 inspirierendsten Talente der Immobilienwirtschaft und Anne. Nein, also ich war ganz beeindruckt, welche Lebensläufe da dann so vorgetragen wurden und ich mit meinen ja dann doch jetzt fast 29, also ich zähle ja zu den Älteren unter 30, war dann auch ganz, ganz, ganz ehrfürchtig. Ich muss aber sagen, kurzer emotionaler Moment, ich bin natürlich nur hier, wo ich bin, weil ich tolle Wegbegleiter habe, wie dich, Patrick, der mir, wie gesagt, so unfassbar viele Türen aufgemacht hat und der immer, das muss ich sagen, der stützende Arm, oder ich darf doch hoffentlich auch sagen, noch ist der stützende Arm in dieser Welt im Sinne von, mach, seid ihr der Konsequenzen bewusst? Das bin ich habe gelernt. Und aber dafür möchte ich ganz, ganz doll Danke sagen, weil das hätte ich sonst nicht. Und auch natürlich Danke auch an Menschen wie dich, Peter, die mich auch mit meinen jetzt fast 29 Jahren hier in dieser Branche auch so willkommen heißen, ne, und mir auch solche Bühnen geben. Ich habe mich auch in meinem Post bei Sprengnetter ganz doll bedankt, weil Sprengnetter ja auch das Risiko eingegangen ist, mich da auf eine Bühne zu stellen, ich sag mal, ganz am Anfang meiner Karriere. Und ich hoffe, ich habe mich bewiesen. Ansonsten denke ich jetzt mal, hätten sie mich runtergeschmissen von der einen oder anderen Bühne. Ja, also wie gesagt, danke, danke auch an alle Zuhörer da draußen, die uns natürlich auch Reichweite geben, das muss man sagen. Das war mein Highlight. Also.
Tolles Highlight. Ich bin sehr stolz auf dich. Das habe ich ja schon angemerkt auf diverse multimedia-sozialen Kanälen. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, dich machen zu lassen, ja, das ist auch das Einzige, was geht, weil bremsen kann man dich ja nicht. Also dementsprechend ist das so. Geht halt nicht anders. Aber das ist sehr, sehr schön, Anne. Ja, und dann hattest du noch quasi die Wochenendschicht vom Sprengnetter Frühlingscamp. Das heißt, wir waren das an der Anfang und das Ende. Das Alpha und Omega quasi im Frühlingscamp.
Verbunden über Carsten.
Genau, Carsten, Stanley waren noch die 3 Tage in der Mitte da. So, und jetzt, ich muss kurz dazu sagen, du hast die Wochenendschicht gehabt in Bonn. Ich war auf einem Schloss.
Oh.
Ja, und ich habe das Schloss Weitenburg in Starzach in der Nähe von Tübingen. Da war vom AKBSV im BDB so, war eine Veranstaltung. Das war ganz nett. Interessant ist übrigens daran, ich habe mir das richtig vorgestellt. Ich hätte damals auch so ein Adel sein können. Du saßt da oben auf diesem Schlossberg auf der Terrasse und du hast dann über das ganze Tal geguckt, über das Dorf, was da unten ist. Und das habe ich mir so richtig plastisch vorgestellt. Peter, ich glaube, jetzt wo du auch Rentner bist, das wäre was für uns. Wir hätten uns da hingesetzt bei einem schönen Kaffee und dann hätten wir gedacht, ach guck mal, der da hinten in der Ecke, der hat sich schon wieder ein neues Carport gebaut. Der zahlt offensichtlich ein bisschen wenig Steuern, da müssen wir jetzt mal ran. Und der dann hat eine neue Pferdekutsche.
Du hast eine seltsame Vorstellung von einem Leben als Pensionär oder Rentner oder wie auch immer, ne?
So ist es nicht. Ja, das ist etwas, was ich nie erleben werde wahrscheinlich, von daher. Naja. Gucken wir mal. Ja. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve wieder zu den Bodenrichtwerten?
Ja, ganz schwierig. Also, ich will noch mal eins zu Anne sagen. Anne, ich freue mich total, dass du diesen Award bekommen hast. Und ein Satz vielleicht noch dazu. Kommt immer drauf an, wie man reinruft in die Welt, so schallt es ja auch wieder hinaus. Ne? Und scheinbar rufst du in die richtige Richtung und mit der richtigen Lautstärke und mit der richtigen Art und Weise. Also irgendwas machst du wohl richtig. Also herzlichen Glückwunsch noch mal von meiner Seite.
Das ist sehr, sehr lieb. Ich mache ganz kurz ein Minütchen eine lustige Anekdote dazu. Das war nämlich wirklich, das glaube ich, das war das Schicksal. Ne? Ich bin ja dann nach Bonn gefahren und habe dadurch, dass ich mit dem Zug angereist bin, noch kein Auto in Bonn gehabt und musste mich auf Hopf legen. Und bin dann Samstagabend in Bonn-Essen gewesen und habe mich danach von einem Uber-Fahrer zurück in mein Hotel fahren lassen. Und normalerweise reden die ja nicht mit einem. Die fahren los und dann ist gut. Und der fing aber an, mit mir zu erzählen. Da war ich schon so ein bisschen genervt, weil ich wollte jetzt eigentlich nicht reden. Aber aus dem Nichts hat er zu mir gesagt, du machst eine gute Arbeit. Du bist gut ausgebildet. Du wirst immer Freunde in dieser Welt haben. Aus dem Nichts. Also mit anderen Worten, auch der Uber-Fahrer hat an mich geglaubt. Also vielen, vielen lieben Dank an so viele tolle Menschen. Und jetzt versuche ich, den Boden
richtig
zu kriegen. Also, ja. Ich habe ja, pass auf, ich bin ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr Newbie in dieser Welt und habe neulich meine erste Bodenrichtwertssitzung erleben dürfen. Also im Januar ganz konkret. Und danach habe ich zu Patrick gesagt, ich würde sogar eine Podcast-Folge dazu mal aufnehmen, um dieses ganze System ein bisschen zu entmystifizieren. Ja, weil wir natürlich, wir bekommen die Daten und meine Intention, in den Gutachterausschuss einzutreten, war zu verstehen, wo kommen die her, damit ich auch weiß, wie ich damit arbeiten kann. So. Und Patrick rief mich dann irgendwann an und sagte, Peter hat sich zu unserer Bodenrichtwert-Folge gemeldet, er will dazu was sagen. So. Und mehr weiß ich nicht. Deswegen, ich überlasse euch jetzt ganz die Bühne, ihr Lieben. Ich kann nur sagen, mir hat es wahnsinnig viel gegeben, aber es war auch sehr pragmatisch in der Ableitung. Man muss aber dazu sagen, Peter, du hast das eingangs ganz wunderbar erzählt. Wir haben einen dermaßen großen Markt mit dem Immobilienmarkt, aber ich finde, wir haben dabei auch so wahnsinnig viele regionale Mikromärkte, ne? Weil der Markt in Ostthüringen, das hatten wir gestern auch im Camp, ist halt mitnichten zu vergleichen mit irgendwelchen anderen. Deswegen es wieder so wichtig ist, auch wenn ich gute Marktdaten habe, den halt zu würdigen und die auch wirklich in Bezug meines Objekts zu bringen, weil nur das kann ich, wenn ich vor Ort bin. Aber jetzt leg los.
Du meinst mich wahrscheinlich, ne?
Genau. Okay. Oder Sir Patrick Meyer.
Also ich sag mal eben kurz was mir aufgefallen ist an dem was du gesagt hast. Also ich habe mich an mich selbst erinnert, die Bodenrichtwertsitzung und dann so die Frage, naja, wie ist denn das eigentlich abgelaufen? Ich habe ja nicht nur in einem Gutachterausschuss das gemacht, sondern auch in anderen. Und da ist mir aufgefallen, 3M hattet ihr irgendwie, ich habe das nicht so ganz genau, aber ich habe mir das so notiert und so. Und die 3 M's, die sind mir aufgefallen, Mystik, Mathe und Material. Und irgendwie habt ihr davon gesprochen, jetzt nicht so in dieser Reihenfolge, sondern da tauchte dann auf, naja, es ist alles so mystisch da und dann ist da auch viel so Statistik und so, wobei das eine hat ja mit dem anderen vielleicht zu tun für denjenigen, der da nicht unterwegs ist. Und dann Material ist ja auch ein wichtiger Punkt. Material, damit meine ich die Kaufpreise, die vorliegen, um überhaupt zu einem Bodenrichtwert zu kommen, das ist ja immer recht wenig. So, ne? Man hat ja nicht in jeder Bodenrichtwertzone 25 Kaufpreise, aus denen man dann den Bodenrichtwert ableitet, beileibe nicht, sondern was hat man? Man hat ein oder zwei oder irgendwie sowas und dann denkt man sich irgendwie und überlegt, wie kriege ich denn dann dort einen Bodenrichtwert zustande. Bodenrichtwert, selbst darüber gibt es ja noch Unterschiede, unterschiedliche Haltungen auch, was er eigentlich ist. Und eigentlich ist es ganz eindeutig, was der ist. Es ist ein durchschnittlicher Wert, sich mit aller Wahrscheinlichkeit in einer bestimmten Zone, Quartier, Lage, wie auch immer, ergibt. Und es ist nicht der Wert, der genau an dem Punkt, wo der Bodenrichtwert steht, also in der Karte, ne, steht da meinetwegen links und oben oder rechts oben, das ist nicht eine Lagebezeichnung sozusagen für ein Grundstück, für das der Bodenrichtwert gilt, sondern das Bodenrichtwertgrundstück ist ja beschrieben nachher in der Bodenrichtwertanwendung, gar nicht mal in der Karte. Da steht ja der Wert und worauf der sich bezieht, aber hinter dem Bodenrichtwert stehen ja ganz viele Daten so. Und da habe ich gedacht, das muss man eigentlich nochmal ein bisschen auseinanderdröseln so. Mhm.
Und was ich vielleicht an der Stelle auch noch sagen will, es ist ja in der Bodenrichtwertdefinition, dass das der wahrscheinlichste Bodenrichtwert für eine Vielzahl der Grundstücke ist, die in der Lage gefordert sind und halt nicht für alle. Das muss man auch immer mal sagen.
Genau. Und es ist, und das muss man auch wirklich sich immer vor Augen halten. Es ist ja ein fiktives Grundstück. Ne? Selbst wenn da ein Haus draufsteht, selbst wenn da ein Krankenhaus draufsteht, und was weiß ich, oder nur eine Garage oder so, dann ist es immer ein fiktives Grundstück ohne die Bebauung obendrauf. Und das Gleiche gilt auch für die Ackerflächen, Grünlandflächen, Waldflächen, immer ohne, in Anführungszeichen, Bebauung. Also ohne Bestockung im Wald, ohne den Mais auf dem Acker, sondern der reine Grund und Boden. Das ist ganz wichtig, dass man das im Kopf hat. Und diese Begriffe, die noch aus den 70ern so durch die Gegend spielen, gedämpfter Bodenrichtwert oder gedämpfter Boden, die gibt es alle nicht mehr. Und was es gibt, steht ganz eindeutig in der Immobilienwertermittlungsverordnung. Und da steht auch noch ein anderer Begriff, das fällt mir auch an euch auf und denkt, Mensch, aus welchem Jahr kommen die eigentlich und so. Ihr redet ja immer von Ableiten. Ne? Wir leiten nichts mehr ab, sondern wir ermitteln. So, das wird wahrscheinlich in bestimmten Kreisen wird das immer noch so vermittelt. Nein, wir ermitteln für die Wertermittlung erforderliche Daten und leiten nichts mehr ab. Ne? So, ich habe das auch noch so gelernt. Ne?
Darf ich da mal so doof nach? Das klingt jetzt vielleicht richtig plump, aber den Unterschied? Also weil ich hätte das jetzt wirklich
gar nicht. Keiner. Aber wenn man in die Immo-Wert-V kommt, dann steht da überhaupt nichts mehr von ableiten, sondern da steht nur noch ermitteln. Und ich mir fällt das deswegen auf, weil ich ja auch immer davon rede. Und dann denke ich, nee, halt, stimmt, falsch. Das ist oldschool. Und ihr seid ja nun alles andere, aber nicht old school. Patrick, so mittel, ne, aber so, aber, und dann denke ich, wer redet noch davon und vermittelt das so? Naja, das ist aber nur so, by the way, das ist ja völlig unwichtig.
Immer wieder, was man alles falsch machen kann.
Nein, ist ja nicht falsch, sondern man leitet ja ab oder ermittelt, das ist nur irgendwie egal, aber irgendwie fällt mir die Begrifflichkeit, da habe ich auch gesagt, da muss ich noch mal sagen, etwas sagen dazu. Naja.
Ja.
Also, die Mystik oder die Magic kam, glaube ich, ne? Also, ne? Die entsteht ja dadurch, dass wir in irgendeiner Art und Weise irgendwas anwenden, damit wir zu Werten kommen, die wir eigentlich nicht, wo wir eigentlich keine Grundlage haben, also keine Kaufpreise, ja, keine Vergleichspreise. Ja. So, und die Magic besteht ja doch darin, dass wir sagen, es gibt ja zwei Stränge. Wir machen entweder Statistik, das heißt, wir gucken in anderen Regionen, wir modellieren sozusagen einen Wert, einen fiktiven Wert, dann gucken wir in andere Regionen, vergleichbare Ecken, also wo es ist ähnlich und so, und daraus leiten wir das ab. Oder wir machen finanzmathematische Mystik. Beides ist so, so die Statistik, weil, da weiß man ja gar nicht so richtig Bescheid. Und bei der Finanzmathematik, da haben wir immer diese Exponentialdinger da. Also wir haben ja irgendwie diese Kapitalisierungsfaktoren und Abzinsungsfaktoren. Und damit machen wir da in der Finanzmathematik. Und diese beiden Dinge, die kann man ja immer anwenden, wenn man über kaufpreisarme Lagen redet. Ne? Und selbst, und dann gibt es ja noch so einen Begriff, der heißt dann intersubjektive Wertermittlung oder intersubjektiv. Und das ist auch so, ich finde den Begriff so cool, ne? Kein Mensch kann da was mit anfangen.
In der Wahrnehmung vieler.
Du kannst was
damit anfangen. Aber wäre das dann richtig? Ja. Ist das nicht in der Wahrnehmung meiner?
Nein, das geht ja um deine inneren Teile, ne? Du gehst in dich rein und befragst jeden einzelnen Teil in dir, ob der auch deiner Meinung ist, genau. Und dann so geht intersubjektiv.
Intersubjektiv ist ja etwas, wo man sagt, naja, ich weiß eigentlich nichts, aber ich habe eine ganze Reihe von Expertinnen und Experten, die wissen was.
In dir.
Und jetzt kommt es ja darauf an, wie gehe ich damit um? Und das wird aus meiner Sicht in nicht genügend berücksichtigt. Es gibt Veröffentlichungen dazu. Reuter hat das mal gemacht und solche Dinge. Also es geht ja darum, und das ist bei den Bodenrichtwertsitzungen aus meiner Sicht immer nicht richtig, aber ich bin ja raus. Da wird da diskutiert. Und dann diskutiert man und derjenige oder diejenigen, die sozusagen am besten argumentieren können, die am lautesten sind, die zuerst kommen, die bleiben dann oben. Und eigentlich ist hinter diesem intersubjektiven Ansatz was ganz anderes, nämlich, dass man unabhängig voneinander befragt, dass man die Expertinnen und Experten nicht zusammenbringt, dass man nicht mit, dass sie nicht miteinander kommunizieren können, sondern dass man sagt, wie ist denn deine Meinung? Dass man die, und dann tut man so, als hätte man, also der Experte Patrick Beyer sagt jetzt, oh, nö, okay, das ist ja der Bodenwert da, der wird wohl da so bei 200 Euro liegen. Und dann kommt die Anne und sagt, naja, wird wohl so bei 150 liegen. Dann kommt der Peter und der sagt, naja, wird wohl so bei 180 liegen, irgendwie sowas. Und wir wissen aber nichts voneinander. Und das sind unabhängige Beobachtungen. Und das wird eigentlich in den Bodenrichtwertsitzungen oftmals eben nicht gemacht, da wird diskutiert. Mhm. So, das, und ihr merkt schon, da gehe ich richtig ab, ne, wenn ich damit, wenn ich damit anfange. Und das wäre mal eine Möglichkeit, Anne, so etwas mal einzubringen in jetzt vielleicht nächstes Jahr in die nächste Bodenrichtwertsitzung. Und wir kommen ja gleich nochmal, Patrick, du erinnerst dich an unsere Veranstaltung in Bonn, die wir hatten, das Immoblick-Symposium. Da würde ich gleich nochmal zwei Sätze zu sagen, was ich da gesagt habe, welche Rolle eigentlich die Mitglieder des Gutachterausschusses spielen müssten, eigentlich aus meiner Sicht. Und da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber jetzt hole ich erstmal Luft.
Jetzt die, sitzen wir beide hier und fragen, wer anfängt.
Ja, genau. Also ich würde vielleicht da mal, was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, man muss immer so ein bisschen sehen, die wenigsten Bodenrichtwerte sind wissenschaftlich abgeleitet. Ja, eben aus dem Grunde, um das mal ganz kurz zu erklären. Ich nehme mal einfach hier den Landkreis Stade, der hat um die 1800 Bodenrichtwertzonen. Und davon und im ganzen Kreis Stade gibt es im Jahr ungefähr 1000 bis 1200 Kaufverträge. Und die meisten Kaufverträge finden natürlich erstmal in den beiden Mittelzentren statt, Stade und Buxtehude, und da auch wieder geballt in den Neubaugebieten. Ja, so. Und das heißt, für eine Vielzahl der Bodenrichtwertzonen gibt es teilweise über Jahre überhaupt gar keine Bodenrichtwerte, so dass man sich aber immer, wenn man der Immowert verfolgt, spätestens alle zwei Jahre die Bodenrichtwerte neu ableitet, dass man sich dann überlegen muss, was macht man denn? Das ist so das Kernproblem. Mhm. Und für mich ist es immer so, dass ich immer sage, wir müssen so ein bisschen den Bodenrichtwert gesondert betrachten, weil eigentlich ist er nur eine Modellgröße, ja, also für ein fiktiv unbebautes Grundstück, und auf Basis dessen führt ja oder ermittelt ja der Gutachterausschuss auch weitere zur Wertermittlung erforderliche Daten, wie zum Beispiel einen Liegenschaftszins oder einen Sachwertfaktor. So. Und deshalb ist er immer zwangsläufig eigentlich erstmal als Modellgröße anzuwenden, aber er muss halt objektspezifisch angepasst werden. Und das ist das eine Problem, was wir haben. Und das andere Problem ist, dass er halt nicht immer passt. Ja, weil ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe so eine Bodenrichtwertzone, da stehen nur Einfamilienhäuser drin und ein einziges Mehrfamilienhaus. Und wie das nun mal im Leben so ist, ich muss dieses eine Mehrfamilienhaus bewerten. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich jetzt mir die Frage stellen muss, passt das überhaupt? So, und dann würde man jetzt, wenn man das so ein bisschen schulbuchmäßig macht, würde man jetzt hingehen und würde sagen, ich gucke mal, ob es vielleicht eine anliegende Bodenrichtwertzone gibt, die dafür geeignet ist, wo zum Beispiel Mehrfamilienhäuser stehen. Und dann würde man das anpassen, ne? Weil man zum Beispiel ja auch Bodenrichtwert Grundstücke nicht über die Fläche anpasst, sondern eher über die WGFZ als Beispiel. So. Und deshalb kommt dieser ganz besonderen Modellgröße eine besondere Gewichtung zu. Vor allem, weil, wenn ich dann zum Beispiel mal in die Bedeihungswertermittlung schaue, auch immer sehr genau drauf geguckt wird, wie hoch ist denn der Bodenwertanteil. Und was Peter gerade gesagt hat, wir reden hier immer über Bodenrichtwerte, das würde ich jetzt gerne gleich auch nochmal so zur Grundsatzdiskussion stellen, müsste es nicht eigentlich Grundrichtwerte halten? Weil ich mache das immer am ersten Tag der Grundausbildung, frage ich immer die Leute, was ist der Unterschied zwischen Grund und Boden eigentlich? Das heißt ja immer Grund und Boden. Und Grund und Boden ist ja aufgeteilt in Grund, also quasi das Grundstück, ja, also den Teil der Erdoberfläche, der mir gehört. Und Boden kommt ja noch aus der alten, sage ich mal, landwirtschaftlich geprägten Zeit, in dem es um die Erträge aus dem Grundstück ging, die nicht mit Gebäuden verbunden waren, also Ackerbau. Ja, so. Und also das ist so der erste Punkt, wo ich frage, wir müssen die Begrifflichkeit uns mal genau überlegen. Und das zweite ist, wir haben eine, ja, ich nenne es nochmal Modellgröße, die nicht in allen Fällen empirisch abgeleitet wird. Das ist ja ganz häufig in der Immobilienbewertung so. Aber wichtig ist, dass wir damit arbeiten müssen. Und dann kommt es natürlich dazu, wenn ich jetzt hingehe, bin ich wieder in diesem Dialog mit dem Gutachterausschuss, nehmen wir mal mein Mehrfamilienhausgrundstück, dann muss ich natürlich den Gutachterausschuss fragen, wie würdet ihr das denn in diesem Fall machen? Weil nur dann bin ich eigentlich so konform, dass ich meine Marktdaten auch bewerten kann, weil ich ja immer wissen muss, wie hat der Gutachterausschuss diese Marktdaten abgeleitet. Ja? Und dann sind wir wieder in der Kommunikation. Aber das passiert ja gar nicht so häufig. Und auch, was du gesagt hast, diese intersubjektive Ableitung zwischen den Sachverständigen. Also ich kenne es auch so, ne? Da wird immer ein Vorschlag von der Geschäftsstelle gemacht und alle sitzen dann da bei Kaffee und Kuchen und nicken das meiste ab.
Ja? Das meiste. Doch. Das meiste, da, muss man sagen.
Ja, genau. Ja, das meiste. Das ist schon so, ja. Genau. Und da ist jetzt, also es scheint ja kein Einzelfall grundsätzlich zu sein. Ich habe dann am Wochenende oder letzte Woche, als ich dann als ich diesen Vortrag gehalten habe, habe ich dich zitiert, Peter. Und dann kam anschließend jemand vom Gutachterausschuss zu mir und sagt, ja, der Herr Ache, der macht sich das ja auch immer so leicht. Der sagt immer, die Gutachterausschüsse müssen mehr Daten ableiten, hat er gesagt. Aber wir haben ja hier in Baden-Württemberg zum Beispiel keine Daten. Ja, so. Und auch, wenn wir zwei Gutachterausschüsse fusionieren, haben wir immer noch zwei Daten. Man muss dazu sagen, in Baden-Württemberg ist ja wirklich besonders. Das waren ja über 900 Gutachterausschüsse. Jetzt sind es irgendwie noch 150 oder so. Die haben ja fusioniert. Und der Kollege, der mir das erzählt hat, der sagte dann, wissen Sie, wir haben jetzt zwar fusioniert, aber jetzt haben wir zwei völlig unabhängige Teilmärkte voneinander, die gar nichts miteinander zu tun haben. Das macht unsere Arbeit ja nicht besser. Und da, ich glaube, da auch für Anfänger mal Licht ins Dunkel zu bringen und zu überlegen, wie mache ich das denn jetzt richtig, was die Immowert V zum einen verlangt, in Paragraph 10, ja, Modellkonformität. Und in Paragraphen 12 Absatz 4 steht ja, wir sollen geeignete statistische Verfahren benutzen. Da gehört ja auch die Vorarbeit der Gutachterausschüsse dazu. So, jetzt haben wir das ein bisschen problematisiert auch gerade. Wie könnten wir das denn praktikabel lösen, Peter?
Ja, wenn ich das wüsste. Also,
danke.
wir haben natürlich dieses Problem, dass wir eine ganze große Anzahl von Gutachterausschüssen haben, die alle, und das ist auch richtig so, die alle unabhängig sind von wem auch immer. Sie sind nicht unabhängig in der Anwendung der Methoden und Vorschriften. Mhm. So, das muss man immer sehen. Man muss ja unterscheiden zwischen der, man spricht ja im Verwaltungssprech, spricht man von Rechtsaufsicht und Fachaufsicht. Und der Fachaufsicht unterliegen sie nicht. Das heißt also, der Oberbürgermeister von wo auch immer, kann dem Gutachterausschuss nicht sagen, hier, da muss aber ein Wert rauskommen, der ist so und so. Die Aufsichtsbehörde, also das Land ja in allen Fällen für die Rechtsaufsicht, kann aber sagen, der Wert ist falsch, ermittelt, weil du hast dich nicht an die Vorschriften gehalten. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, das wird oftmals auch nicht gesehen. Das ist das eine, was man so ein bisschen auseinanderhalten muss. Und das andere ist, es gibt immer keine Generallösung. Was ich nur wichtig finde, ist, dass wir nicht, und deswegen finde ich diese Diskussion auch gerade wichtig, dass wir nicht von Dingen reden, die nicht zutreffend sind. Also mit zum Beispiel, wenn ich davon rede, ich leite aus drei Fällen mit statistischen Methoden einen Bodenrichtwert ab, dann muss ich sagen, da bin ich der Allerletzte, der sich das einfach macht. Aber das ist auf Deutsch gesagt Bullshit, Quatsch. Und vielleicht ist es sogar mit 10 Fällen Quatsch. Ja, und darüber muss man nachdenken. Und wenn man nicht 10 Fälle hat, sondern nur 3, dann ist man vielleicht gut beraten, diese 3 mit reinzunehmen in die Überlegungen und das zu ergänzen um 10 Fachmeinungen, die ebenfalls unabhängig voneinander geführt werden müssen. Das hat man aber noch nie gemacht. Ich habe noch keine einzige Bodenrichtwertsitzung erlebt, in dem man nach diesem tatsächlichen intersubjektiven Prinzip, was ja eine wissenschaftliche Methode ist, wirklich arbeitet. So, das ist da, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir jetzt gerade in der heutigen Zeit, wo künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, wo die zurückgehenden Fachleute nicht in der Qualität, aber von der Menge her, wo wir immer weniger haben, wo wir hohe Ansprüche auch an die Wertermittlung haben, da müssen wir heutzutage drüber nachdenken, wie gehen wir das? Und da, wie gehen wir da vor und wie machen wir das am besten? Und da glaube ich, das ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, auch über Begriffe, wie du schon sagst. Also, was ist eigentlich mit Grund und Boden gemeint? Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Immobilie und Grundstück? Da wird immer geredet, ne? Die einen sagen, ja, wenn ich von Immobilie rede, dann ist das ein bebautes Grundstück. Aber das ist es ja nicht, sondern eine Immobilie kann auch ein unbebautes Grundstück sein. Dann wird das verwechselt mit Assets. Also da ist ein unbebautes Grundstück mitten in Berlin. Das ist dann wieder plötzlich eine Immobilie und die Ackerfläche irgendwie ist dann nur ein Grund. Also es ist ja eindeutig eigentlich. Wir verwischen das. Ein Grundstück ist etwas Rechtliches. Das steht in der Grundbuchordnung, steht im BGB und so. Dort ist es genau festgelegt. Der Begriff Immobilie ist ja etwas, was eher so übergreifend ist, mit dem man umgeht. In Nordrhein-Westfalen gibt es Immobilienrichtwerte. Das ist verwirrend, ne? Und da gehen die Begriffe ziemlich durcheinander. Und wenn du von Grund und Boden redest, was ist das eigentlich? Also, dann kann man sagen, ja, was ist denn, da wird immer gesagt, der Grund und Boden oder der Wert von Grund und Boden, ne? Damit ist gemeint der Wert eines Grundstücks.
Genau. Egal, aber nicht des Bodens.
Ja, jetzt kann man sagen, naja, da kann man ja sagen, wo ist der Unterschied zwischen Grund und Boden? Also zwischen Grundstück und dem Boden. Also das ist eine sehr philosophische Diskussion.
Ja, der Boden ist der Ertragsanteil, ne? Das hatte ich ja gerade schon erklärt, ne? Also wo ich gesagt habe, so, der Boden ist ja, das kommt ja aus dem Ackerbau. Naja, ja,
da, also glaub
das heißt
ich,
ja dann.
Ich glaube dir das historisch, ja. Ne? Ja.
Bodenbewirtschaftung? Ja, genau. Bodenbewirtschaftung. Und deshalb bin ich auch der Meinung, eigentlich müsste es Grundrichtwerte heißen, weil es sich nicht um den Ertragsanteil handelt.
Das muss man ja sagen. Ist ja die Frage. Ne? Bei Windkraftanlagen beispielsweise, ne? Da richtet sich der Bodenwert doch nahezu ausschließlich danach, was kann ich mit diesem Windrad da, was ich da oben hinstelle, was kann ich damit verdienen? Danach richtet sich das doch.
Ja, aber das, also nach dem Baurecht grundsätzlich, ne, finde ich, was da drauf liegt, das ist ja schon abhängig davon, von den potenziellen Möglichkeiten. Aber wenn ich mir jetzt mal klassische Bodenrichtwerte für landwirtschaftliche Flächen angucke, ja, dann habe ich erstmal die Definition und die wieder geht einher mit einer Ertragsmesszahl, ja, also einer Ackerzahl oder einer Grünlandzahl. Und daran bemisst sich das Ganze dann ja schon wieder. Also diese Ertragskomponente, die kann ich nicht so, ja, sollte sich, ne? Die kann ich nicht so greifen. Und was ich auch finde, also das ist ja so wirklich ganz schlimm, dass viele Sachen, du hast das gerade schon angesprochen, Peter, so durcheinander gehen. Und das ist für Einsteiger wirklich, glaube ich, ganz schwierig. Ich habe das letzte Woche gerade gehabt, vorletzte Woche, ich hatte Teilnehmer aus Wuppertal. Und wir hatten über Bodenrichtwerte gesprochen und ich hatte denen, die im Paragraphen 16 Immowert V ist ja die WGFZ, die wertrelevante Geschossflächenzahl, geregelt. Und ich hatte denen das erklärt, dass das halt was anderes ist als das, was im Paragraphen 20 Baunutzungsverordnung steht. So. Und dann sagte er zu mir, unser Gutachterausschuss leitet aber die Umrechnung des Maßes der baulichen Nutzung über die GFZ ab. Dann habe ich gesagt, das mag gut sein. Und dann sagte er, ja, warum machen die das denn nicht nach der WGFZ? Da habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Und dann habe ich mir aber mal die Mühe gemacht, im Seminar mit dem in die Bodenrichtwerterläuterungen zu gucken. In Boris NRW kann man ja immer in diese Erläuterung gucken. Mhm. Und da steht dann
WGFZ.
Da steht dann GFZ nach § 16 Immowert V.
Ja.
Und ich denke mir, also ihr müsst es doch eigentlich besser können, ja?
Das habe ich aber auch schon in Berlin erlebt. Da haben die auch tatsächlich nach GFZ definiert. Und wenn man nachfragt, na, da ist die WGFZ nach Immowert V mit gemeint. Ne?
Ja. Und das kann man ja im Prinzip nicht wirklich gut einordnen. Und da sind wir wieder bei einem Thema, nämlich bei den Begrifflichkeiten, dass wir sehr, sehr fein auch sortieren müssen. Und alleine dieses Thema, ne, die zur Wertermittlung erforderlichen Daten und die sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten. Und dieses Thema Intersubjektivität, das ist ja, kommt ja in anderer Form auch durchaus mal vor, zumindest bei mir im Sachverständigenwesen, die sogenannte Expertenbefragung. Die ist ja sogar höchstrichterlich auch als wissenschaftliche Methode anerkannt worden vom BGH mal. Ja, gesagt, das ist zulässig, wenn es keine anderen Daten gibt. Und du kannst dich erinnern, wir hatten in Bonn auch gesprochen über das Thema, über einen Gerichtsfall, den ich habe. Da habe ich auch mittlerweile 20 Kollegen angesprochen und mir meine Meinung dazu gebildet. Ja, und das ist für mich etwas, das schreibe ich jetzt nicht so ins Gutachten, aber das könnte man natürlich auch so aufbereiten, auch mit modernen Medien, dass man das verwerten kann. Und das ist durchaus etwas, das könnte ein Gutachterausschuss auch machen und könnte damit auch die Mitglieder beteiligen. Und dann bin ich ganz ehrlich zu dir, Peter, ich würde mich manchmal total freuen, wenn ich da auch im Vorfeld beteiligt würde und mich daran mehr beteiligen würde.
Das ist die Brücke. Aber wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht zu nerdig werden. Ne? Das habe ich schon öfter gehört.
Zu spät.
Nicht zu nerdig da in euren Podcast da. Also damit meine ich nicht euren, sondern ich mache ja auch einen mit meinem Kollegen Robert Kregenbring zusammen, Immoblick. Und da sagte ein Kollege vom IW Köln, sagte, Mensch, ihr seid immer so nerdig. Aber das ist eine super Brücke, dass so, du würdest dich freuen, wenn der Gutachterausschuss dich mal fragen würde. Und dann sage ich dir, Moment, wer ist denn eigentlich der Gutachterausschuss? Ne? Und
ja,
ich würde das so gerne hier auch nochmal thematisieren, weil wir ja, weil da wird immer dann geredet, naja, wir müssen den Gutachterausschuss fragen. Damit meint ihr wahrscheinlich die Geschäftsstelle. So, also wenn man ehrlich ist.
Oder? Es ist aber wie im Stau, Peter. Es ist wie im Stau. Man steht nicht im Stau, man ist der Stau.
Ja, das sogar jetzt mir zu weit um 8 Uhr morgens. Darüber also,
nie nachgedacht. Nee, aber Anne Patrick, der ist aber auch philosophisch, ist er auch ziemlich,
ja,
oder?
Ja, stimmt.
Das ist so ein bisschen, es gibt ja auch so die Delphi-Methode, ne? Das ist ja auch so ein bisschen so orakelig dann. Das ist nämlich dieses intersubjektive Ding. Da sagt man auch Delphi-Methode dazu. Das ist dann so, dann sitzt dann so über so einem, so einem Loch, dann qualmt es dann raus und dann kommt da der Bodenrichtwert drauf. Ist tatsächlich.
Das kann ich mal vorschlagen.
Oder anzucken. Ja, ich würde es tatsächlich noch mal gerne sagen, dass weil mich das, also ich komme ja jetzt sehr viel auch mit Sachverständigen zusammen und da fällt dann manchmal auch so, weil sie dann auch wissen, dass ich nicht mehr so dicht dran bin an diesen Themen, dann fällt da so die Hemmung und dann wird auch dann durchaus über den Gutachterausschuss dann kritisch gesprochen. Und dann frage ich immer, Moment, sind Sie denn Mitglied im Gutachterausschuss? Ja. So. Und dann sage ich, ja, aber dann sprechen Sie doch über sich selbst dann kritisch. Warum? Sie sind doch der Boss da. Ich meine, nicht alleine. Das ist ja ein demokratisches Kollegialgremium, sagt man. Ja, da wird ja auch demokratisch abgestimmt, nach Mehrheiten und so. Aber, und da gibt es auch einen Vorsitzenden, selbstverständlich. Aber es muss doch möglich sein, für einen Sachverständigen zu sagen, hey, Moment mal, ich schlage dieses Verfahren mal vor. Lass uns das mal probieren. Was glaubst du denn, Anne, wie dann die Antwort wäre?
Ich denke mich gerade gedanklich in diesen Moment zurück. Ja, und ich weiß, dass ich es wahrscheinlich mit Mistgabeln irgendwie zur Tür hinausgeschickt
würde. Ja, würde bei dir nicht machen, mit so einem diffisanten Lächeln. Ach, Frau Brackhoff.
Mäuschen, ja.
Ja.
Ach, Sie sind Gutachterin, Sie sind gar nicht die Protokollantin
hier. Ja,
nein, also ich muss sagen, für mich, also für die jetzt da ein... Jetzt haben wir einen Patrick verloren. Na gut, ich erzähle mal weiter, er kommt bestimmt gleich zurück. Also für mich...
Wird das jetzt noch aufgenommen? Ja, ne? Oder?
Ja. Deswegen, ich mach mal fort. Ich hoffe, wir können das schneiden.
Ja.
Für mich als Nachzügler, ja, ist das natürlich gleich... ein sehr hohes Anforderungsniveau. Ne? Also der erste Step ist ja überhaupt zu sagen, ich nehme diese Aufgabe mal an und ich versuche das mal. Und auf der anderen Seite dann natürlich gleich so bahnbrechende Veränderungen loszutreten in Gutachterausschüssen, die ich sag jetzt mal sehr altbeständig sind. Kann man
alte,
das so
weiße
sagen?
Männer, meinst du?
Ja, also ich sag mal so, die haben natürlich auch ihre Arbeit sehr an Gewohnheiten angepasst. Mhm. Ja. Und Das stelle ich mir sehr, sehr fordernd vor, vor allem, weil man natürlich auch die fachliche Tiefe noch nicht sehr häufig hat. Ne? Was für mich schon alleine eine Erkenntnis war diese Trennung zwischen intertemporäre Anpassung und Anpassung der Richtwerte anhand von Kauffällen. Ne? Also erstmal diese Pauschale, ich weiß nicht, wie das woanders dann funktioniert, diese pauschale Aussage, wie prinzipiell mit der zeitlichen Veränderung mit den Bodenrichtwerten umgegangen wird. Ne? Und bei uns, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so sagen darf, die sind ja jetzt geheim, wurde sich halt ja konsequent für eine Wertentwicklung festgelegt und dann wurden die einzelnen Zonen durchgesprochen, wenn es Kauffälle gab.
Ja, aber das ist doch ein normales Vorgehen. Also das ist ja nichts. Also ich will das nochmal sagen, nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Ne? Also ich bin davon überzeugt, dass das, was die Gutachterausschüsse da machen mit dem Bodenrichtwerten, dass das eine gute Sache ist und dass es wirklich auch etwas herauskommt am Ende des Tages, dass wirklich sehr, sehr brauchbar ist. Das muss man nochmal deutlich machen. Ne? Nicht, dass man das so als so Genörgel und so interpretiert. Und das ist wirklich auch weltweit nicht einmalig, aber wirklich ein sehr hohes Niveau, was wir da deutschlandweit haben. Das muss man nochmal vorab sagen. Heißt ja aber nicht, dass wir das nicht verbessern können und dass wir nicht das anpassen sollten auch und dass wir da nicht dran arbeiten sollten, das noch brauchbarer zu machen. Deswegen würde ich nochmal, wie du aussagst, naja, ich bin ja so ein Newbie da, finde ich gar nicht. Ich finde das gar nicht, sondern ich finde es anders. Ich finde, dass gerade diejenigen, die neu reinkommen, ruhig mal den Mut haben sollten, zu sagen, Mensch, ich befasse mich jetzt seit 5, 6 Jahren damit und ich verstehe bestimmte Dinge nicht, warum ihr das immer noch so macht. Und warum machen wir nicht mal etwas anderes? Und Patrick, du hast ja gerade eben auch gesagt und ganz richtig, wir haben doch auch Tools mittlerweile, Befragungstools, nicht, wo man das relativ einfach unabhängig voneinander machen kann. So, und diese Anregung, und ich finde es wirklich wichtig, braucht auch die Verwaltung und ein Gutachterausschuss beziehungsweise die Geschäftsstelle ist ja eine Verwaltung, die bereitet das vor und natürlich sagen die erstmal, oh nee, was Neues, das haben wir noch nie so gemacht und das ist alles erstmal aufwendig und so, aber der Boss ist der Gutachterausschuss, nicht der Vorsitzende alleine und auch nicht, obwohl er, ich sag mal, Beamter ist und ganz toll im da eingebunden ist, aber der Boss ist der Gutachterausschuss. Das heißt ihr.
Das finde ich aber so wertvoll, weil ich glaube, das verstehen wirklich viele nicht. Ne? Das stimmt, nee. Wenn wir reden, wenn wir sagen, wir gehen zum Gutachterausschuss, dann gehen wir zur Geschäftsstelle, also zu den Leuten, die dort bedingt durch ein Anstellungsverhältnis sitzen und vergessen dabei, dass wir aber eigentlich der Gutachterausschuss sind, ne? Und wir über gewisse Dinge da mitzusprechen haben. Also ich muss sagen, ich rede immer nur sehr höchsten Tönen von meinem Gutachterausschuss, weil ich finde die dort auch in der individuellen Bereitstellung von Marktdaten total hilfsbereit. Also das ist wirklich super, muss man wirklich sagen. Aber das werde ich so mitnehmen und auch in der Kommunikation so mitnehmen, festzustellen, wenn mir was nicht passt, dann könnte ich ja eigentlich was sagen. Ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber ich glaube, das hat jetzt bei vielen nochmal so ein Lämpchen angeknipst.
Also ich glaube, dass dieses Bewusstsein etwas stärker zu entwickeln und die Sorge ein bisschen loszuwerden, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich da jetzt kritisch bin oder irgendwas nicht gut finde, dann fliege ich wieder raus und so. Also das, wenn das so wäre, weil wenn jemand etwas kritisch sagt und das vernünftig aufbereitet, das ist natürlich anstrengend. Ne? Das ist natürlich was anderes, als wenn ich einfach hinsetze und sage, ich mache damit auch Werbung und bin ganz stolz darauf, dass ich mit in diesem Gutachterausschuss bin. Aber ich tue alles, damit ich nur da drin bleibe, weil die Gefahr besteht oder ich die Sorge habe, was ich überhaupt nicht so sehe. Wenn jemand konstruktiv, kritisch argumentiert und auch mit den Kollegen gemeinsam dann sagt, lass uns das doch mal probieren. Das ist natürlich eine Herausforderung und es ist aufwendig. Aber ich glaube, es lohnt sich. Und die Änderung des Mindsets, des eigenen, der Mitglieder des Gutachterausschusses, glaube ich, es sollte in diese moderne Richtung gehen. Ich meine, wir sind nicht mehr in den 70er Jahren, sondern wir sind in den 2026er oder 2020er Jahren. Und da kann man ruhig mal auch sagen, hier, pass mal auf, seid froh, dass junge Kolleginnen und Kollegen überhaupt mitmachen. Das ist das eine. Und das zweite ist, seid froh, dass wir neue Impulse bringen. So, das sind auch Herausforderungen. Also das ist mein Appell, sozusagen von der Seitenlinie mittlerweile, geht da rein und betrachtet die Geschäftsstelle als Geschäftsstelle, hochkompetent, tolle Leute drin, ich schätze die alle, ich kenne so viele, mag die sehr, aber der Boss ist in der lokalen Expertise und im lokalen Bereich der Gutachterausschuss selbst.
Ja, wahre Worte.
Ui, das ist aber Ruhe. Also, ich wollte nicht so gerne.
Nein, es ist ja sehr, sehr positiv. Ne? Also ich weiß, dass es für manche recht Anspruchsvolles da reinzukommen, sage ich jetzt mal. Frage, das ist mal so eine Nebenfrage. Kann ich eigentlich auch unterhalb einer laufenden Bestellungsperiode mich aufnehmen lassen? Oder geht das immer nur zum Ende der Bestellungsperiode?
Nee, das hängt natürlich, also ich kenne jetzt nicht dass es einen Gutachterausschuss geben muss und eine Geschäftsstelle steht im Baugesetzbuch. Mhm. Wie der handelt, was zu organisieren hat, wie der sich selbst organisiert, welche zusätzlichen Aufgaben, also über das Baugesetzbuch hinaus, er hat, steht in den Landesgutachterausschussverordnung. In Niedersachsen heißt das Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuch. In Bayern heißt es, glaube ich, Gutachterausschussverordnung und so. Da steht das drin. Und das könnte unterschiedlich sein. Also, nach meiner Erfahrung ist es ja, wenn jemand ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, dann kann der Gutachterausschuss Vorsitzende, beziehungsweise die dazu befugte Behörde, auch nachbesetzen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber ich kenne nicht alle Gutachterausschussverordnungen. Wie man ja weiß, ist es in Bayern immer anders als in Niedersachsen oder in den sonstigen ehemals preußischen Gegenden. Also das ist durchaus unterschiedlich sein. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Interessant. Ich lerne immer mehr, warum es, wie ich immer so schön gesagt habe, wichtig ist, wirklich ins Machen zu kommen und ins Tun zu kommen. Absolut. Weil ich stelle mir immer vor, wenn man gewisse Dinge nicht gegangen wäre, die man gegangen ist oder gewisse Fälle nicht mit angenommen hätte, an denen man irgendwie verzweifelt ist, dann kann man das alles gar nicht begreifen, weil es hängt, also wenn ich jetzt an die Ausbildungsreihe zurückdenke, dann überlebst du erstmal nur die Verfahren und versuchst zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert und wie du auch mal mit sowas wie, weiß ich nicht, ich habe keine Daten klarkommst. Das ist ja so die erste Hürde der Herausforderung. Und dann geht es immer weiter und weiter und weiter. Und ich finde es so wertvoll, solche Einblicke zu kriegen, um zu verstehen, wo man sich auch hinentwickeln kann. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, wie sehr er letztendlich in diesem Job voranschreiten möchte, ne, wie sehr er sich dann weiterqualifizieren möchte. Und deswegen danke, Peter, für deine Zeit und für diese Transparenz. Weil, weiß ich nicht, als ich gestartet habe, hatte ich ja das große Glück, Patrick als Mentor zu bekommen. Aber jemand, der jetzt völlig in Gera gesessen hätte und das nicht gehabt hätte, diesen Weitblick, ne, der hätte dafür deutlich länger gebraucht oder er wäre gar nicht erst dahin gekommen, weil man sich dann, glaube ich, in Gewohnheiten reinsetzt, die man vielleicht für sich selber nie hinterfragt. Ne? Und deswegen danke für solche Formate, für deine Zeit und für diesen Ausblick mal in diese ich will jetzt nicht Unterwelten sagen. Ich jetzt
in die geheime Welt. Wie habt ihr das genannt? In die
wundersame
Welt
der Bodenrichtwerte. Ne? Genau.
Wundersame Welt der Bodenrichtwerte, ja. Genau. Also ich bin ja mal sehr gespannt. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich bin ohnehin ja, nachdem ich in den Gutachterausschuss eingetreten bin, durfte ich ja gleich Sanierungsgebiets Infestsetzung mitmachen. Das war natürlich völlig überfordernd, bin ich total ehrlich. Ne? Aber an sowas wächst man. Und deswegen ist dieser Ohne Spruch, Frage. Geht in die Welt hinein und bewertet nicht nur der Spruch, den wir künftig wahrscheinlich auf Socken sticken werden oder so, sondern wirklich auch ernst gemeint. Weil wenn man das nicht macht, dann geht's nicht voran. Es geht einfach nicht voran. Na, dann, glaube ich, kocht man so häufig in der eigenen Suppe.
Und ich kann nur immer wieder sagen, Anne, das will ich unbedingt sagen, seid mutig. Seid mutig und seid nicht so, also ich sag mal, so ein dörfliches hinterm Rücken rumnörgeln an Gutachterausschüssen und so, das regt mich immer auf. Dann kann man sich auch hinsetzen und kann sagen, in diesem Gremium, das ist hart, weil man ja auch sich selber hinterfragen muss, aber in diesem Gremium sagen, das sehe ich eigentlich anders und ich will euch das auch gerne nachweisen in einer vernünftigen Diskussion und lasst euch nicht, gibt auch welche, gibt immer schwarze Schafe, lasst euch nicht abbügeln, so nach dem Motto, ach Anne. Also ich kenne das ja, ach. So.
Aber dafür braucht man halt auch fachliches Standing. Und ich glaube, das ist für viele jetzt gerade, ich mache das jetzt knapp 3-4 Jahre, ist das halt echt ein Schritt. Also sich dann dahin zu setzen und sage, ich diskutiere das jetzt mit Ihnen aus. Das noch nicht. Aber ich finde es schon mal wichtig, diesen Impuls zu kriegen, zu sagen, das ist halt eigentlich der richtige Weg, wenn du unzufrieden bist. Ich muss wirklich sagen, ich halte bei uns das echt hoch. Und nochmal, ich reite da immer so drauf rum, aber ich glaube, das ist wirklich so. Wir haben halt hier einen ganz, 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 ganz speziellen Markt. Ne? Und es kam zum Beispiel die Diskussion jetzt im Frühlingscamp auf, kann ich deutschlandweit bewerten? Also könnte ich jetzt ein Haus in Baden-Württemberg bewerten? Und es gibt Kollegen, die sagen, na klar, wir haben ja Daten, Baden-Württemberg schwieriger, sagen wir mal, weiß ich nicht, irgendwo Brandenburg oder so. Und ich bin aber der Meinung, ja, vielleicht, wenn ich die Daten habe, könnte ich was rechnen. Aber diese Würdigung, ne, also passt das wirklich jetzt genau hierhin, ist das realistisch? Das kannst du halt nur, wenn du regional tätig bist. Und dieses Wachstum, auch in der fachlichen Tiefe, braucht man halt, um solche Diskussionen dann mal zu führen. Ne? Genau. Patrick, du bist ungewohnt still. Ich mach mir Sorgen.
Nein, ich klebe an euren Lippen quasi. Das ist...
Wenn wir noch Zeit hätten, würde ich mit dir, Patrick, noch mal gerne mal über Pizzaofen reden.
Ja.
Aber ich glaube, die Zeit haben wir nicht.
Wir brauchen
Richtwert-Podcast angefangen.
Ja. Pizza. Also wir können gleich noch ausreichend Zeit. Wir müssen ja immer unsere Folgen hier im Nachgang noch hochladen. Das dauert ja mal noch einen Moment und da bleibt Zeit für Pizzaöfen. Stimmt.
Dann besprecht ihr mal eure Pizzaöfen. Wir danken euch, also euch da an den, weiß ich nicht, Spotify-Accounts, ganz, ganz toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch uns zugehört habt. Peter, dir danken wir ganz doll für deine Zeit, auch wenn es eine unchristliche Zeit war.
Ja, jetzt geht's schon.
Vielen Dank für die Einblicke. Ja, jetzt sind wir alle wach, ne? Jetzt sind wir wach und hoch motiviert, würde ich sagen. Ja. Wir wünschen euch eine wundervolle, hoffentlich sehr sonnige Woche. Geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.
Dann, ciao.
Danke. Tschüss.